Mit Schwimmflügeln ins Haifischbecken, der Podcast für Online-Business-Starterinnen mit Kim
und Denise. Wir sprechen über persönliche Erfahrungen und bieten dir Motivation und hilfreichen Mehrwert für dein einzigartiges und authentisches Soul-Business.
Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst.
Was war dein größter Struggle beim Business-Start? Gab es einen Punkt, an dem du fast untergegangen wärst im Haifischbecken?
Ich glaube, wenn man dieses Gefühl hat, oh, ich verdiene gerade kein Geld, ist das mega der Struggle. Und sich dann auch immer wieder neu auszurichten, aufzurichten. Und ja, das kann einem aber auch sehr damit unterstützen, wirklich das zu finden, wo man sich langfristig sieht. Und ich würde einfach empfehlen, nicht aufzugeben und wirklich was zu finden, was dir sehr viel Freude bereitet. Sonst macht das einfach alles gar keinen Sinn. Und vielleicht auch erstmal am Anfang einen Nebenjob dabei zu haben, um sich wirklich das Leben cool aufzubauen, was man sich wünscht fürs eigene Business.
Mein größter Struggle war tatsächlich, dass ich mir mal Autoritäten gesucht habe, an denen ich mich orientieren konnte. Sei es jetzt Coaches oder irgendwelche Regeln im Außen, also so macht man es halt und so bist du als Coach. Und auch in meinem Master als Stressmanagerin und Coach habe ich was ganz anderes gelernt, als ich dann bei den Coaches gelernt habe. Also ich komme ja aus einer akademischen Coaching-Ausbildung mit dem Master im Stressmanagement, die mich so in die Spur geschickt haben, sodass nach rechts und links nichts mehr ging. Und ich bin ja eher so ein Mensch, dass ich sowieso immer das mache, worauf ich Bock habe, was mir auch manchmal Probleme bereitet. Aber als ich dann das erste Business-Coaching hatte, das mich so in den Bereich Kaltakquise reingeschmissen hat, wo ich dachte, okay, so macht man es, obwohl sich mein Bauch komplett verdreht hat. Und dann bin ich in ein komplett anderes Business-Coaching gegangen, was mir gezeigt hat, hey, ich kann eigentlich machen, was ich will. Also ich habe die Expertise, und ich kann trotzdem machen, was ich möchte. Und ich muss es nicht so machen wie andere, weil das so mein USP, mein Unique Selling Point ist, dass ich einfach oft Sachen mache, auf die ich Bock habe, die mir Spaß machen, dann haben andere da auch Bock drauf. Und dass ich einfach so ein bisschen, oder dass ich einfach ein Träumer bin, Visionär bin und dazu auch stehen darf. Und dass ich es halt einfach mal mache. Das habe ich mir am Anfang nicht erlaubt. Auch aufgrund von People-Pleasing, aufgrund von, okay, es sind so viele krasse Coaches, die irgendwie Six Figures machen, aber ich will gar nicht so Six Figures machen. Ich will eigentlich die Welt verändern, ich will ein Tierheim bauen und ich will das Schulsystem revolutionieren. Aber wie kann ich das machen als Coach? Dass ich irgendwann so aggro auf diese Coaching-Szene geworden bin, weil mich das so frustriert hat, dass man als Coach so sein muss, obwohl das ja gar nicht stimmt. Das war echt für mich so ein Punkt, wo ich so dachte, okay, aber wieder mal, ne, wenn es so nicht ist, wenn es im Außen keinen Halt gibt, keine Struktur gibt, dann bin ich auf mich alleine gestellt. Dann muss ich ja Eigenverantwortung übernehmen. Dann muss ich wieder raus. Dann muss ich ausprobieren, wie ich mich positionieren möchte. Und es hat mega viel Schattenarbeit gebraucht, um wirklich an diese ganzen Trigger ranzugehen. Und das war auf jeden Fall 2021 für mich, wo ich mich mega zurückgezogen habe, wo ich nicht diesen Drive hatte, wie ich den sonst hatte. Und dadurch bin ich aber viel, viel stärker rausgegangen, um jetzt 2022 die Hütte abzufackeln.
Mein größter Struggle war tatsächlich, aus dieser Herausforderung rauszukommen. Also tatsächlich am Anfang, als ich ganz angefangen habe, hatte ich das nicht. Ich habe niemanden in der Coaching-Bubble am Anfang gefolgt. Ich habe mein eigenes Ding gemacht. Aber sobald ich immer mehr in diesen Kreis reingekommen bin und auch als ich auf Business Coaching umgestiegen bin und dann auch immer mehr mit anderen Coaches zu tun hatte, hatte ich am Anfang das Problem oder die Herausforderung auch, dass ich mich mit anderen verglichen habe. Und das ist jetzt auch sozusagen der Kern meiner Arbeit geworden, aus diesen Vergleichen auszusteigen, die Einzigartigkeit in sich zu erkennen und dann auch nach außen zu tragen.
Also ich denke regelmäßig beim Thema Buchhaltung, Steuern, Finanzen, dass ich am liebsten das Handtuch schmeißen würde und lerne da auch jeden Tag dazu. Und das gerade am Anfang, wenn man es nicht so damit hat, ist das schon echt hart.
Hast du so ein Erlebnis, wo du gesagt hast, nee, das ist mir jetzt alles zu viel. Ich habe keine Lust mehr auf Selbstständigkeit.
Also ich hatte das am Anfang überhaupt nicht. Am Anfang, muss ich sagen, war ich davon gesegnet, dass alles irgendwie gut lief. Aber mittlerweile kommen doch schon so die ein oder anderen Dinge hervor. Jetzt so nach einer Zeit, immer mal wieder erlebt man so Sachen, nicht bezahlte Rechnungen, wo man auch das Gefühl hat, die Leute wollen einen komplett verarschen und das wahrscheinlich auch tun. Cyberkriminalität, auch schon alles überlebt. Copycats, die einfach komplette Produkte kopieren. Also das sind alles so Dinge, die sich so ansummieren, wo man einfach den Glauben an die Menschheit verliert und am liebsten sagen würde, so, ich öffne Instagram nie wieder und ich poste auch nie wieder was. Was dann ja auch Quatsch ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber das sind so Momente, wo man denkt, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Mein Struggle kam eigentlich nicht direkt am Anfang, sondern so Mitte vom Anfang, sagen wir so, indem man, es ist schon losgegangen und man beginnt und denkt sich, eigenes Hamsterrad baue ich mir schon nicht. Selbst und ständig sagt auch nur der, der nicht weiß, wie es geht. Und das passiert mir niemals. Ich bin frei und ich werde meine Tage frei gestalten. Genau deswegen will ich selbstständig sein. Und genau das klappt nicht. Also ich glaube, man muss erst mal wieder einen vollgestopften Tag haben und dann halt da halt auch Kundendeadlines, die man halt eben nicht verschieben kann, weil man viel zu oft Ja gesagt hat und merkt, okay, das ist ja fast noch krasser als in meinem Arbeitnehmerjob. Und dann die Stellschrauben zu verändern und dann halt eben sozusagen, also ich glaube, wie gesagt, dieser Struggle doch im eigenen Hamsterrad zu erstmal kurz zu landen und sich das selbst gebaut zu haben, obwohl man natürlich gedacht hat, nein, niemals, das passiert mir nicht. Aber es passiert.
Ja, vor allem dieses viel zu oft Ja sagen.
Ja, und das zu lernen, die eigenen Grenzen, weil halt einfach ist es keine per se gegebene Arbeitszeit, an der du Feierabend machen kannst. Du kannst immer weiterarbeiten. Du kannst immer arbeiten, weil dich keiner irgendwie an irgendwas orientiert, weil er dich dann Überstunden auszahlen muss und dich deswegen nach Hause schickt. Und du kannst immer arbeiten. Und das, glaube ich, muss man einfach wirklich leider höchstwahrscheinlich, also ich zumindest, lernen, indem man einmal halt wieder in diese Pfütze springt und sich denkt, toll, die war ziemlich tief.
Ja, gab's. Und das war nur so teilweise meine Schuld, sozusagen. Und zwar, als ich meine UG gegründet habe, habe ich den Geschäftssitz hier in München angemeldet. Und in dem Gebäude wohnt eine Person, der es sehr, sehr wichtig ist, dass alles ordentlich ist und einheitlich aussieht. Und ich habe mit Tesafilm und einem selbstgedruckten Schild meinen Namen von der Firma an den Briefkasten geklebt. Und diese Person hat eben die Hausregeln ganz genau gelesen. Und da steht drin, dass man nichts an Briefkästen kleben darf, auch wenn es der eigene ist. Und hat mein Namensschild oder beziehungsweise den Namen von meiner Firma von dem Briefkasten entfernt, sodass ich die gesamte Post von der Anmeldung, also den Brief vom Handelsregister, habe ich nicht bekommen. Die Rechnung von der Anmeldung habe ich nicht bekommen. Also diese ersten wichtigsten Briefe sind alle nicht angekommen, weil das war halt gerade noch über Weihnachten und Silvester und ich war halt da im Urlaub mit meiner Family. Und war halt 3 Wochen nicht in Town und habe das halt nicht gesehen. Und dann, als ich zum Briefkasten bin, war das Schild weg und ich hatte keinen einzigen Brief bekommen. Und neben den Briefkästen lag so ein Stapel mit so Werbung. Und ich habe halt gesehen, dass da ein Brief für mein Unternehmen liegt. Und dann habe ich den aufgemacht und das war eine Einladung zu so einer Gerichtsverhandlung. Weil anscheinend meine Adresse nicht ladungsfähig ist und weil ich halt auch es wurde halt auf so 15.000 oder 20.000 Euro verhandelt und da stand halt so drin in diesem Brief, dass ich an dem und dem Tag zu der Gerichtsverhandlung eingeladen werde und dass ich jetzt quasi entweder eine Aussage treffen soll oder dass ich mir einen Anwalt suchen sollte. Also es ist so Aussagen oder sie haben das Recht zu schweigen und ich so, was? Vor allem, ich hatte das Business gerade angemeldet, also man muss sich, das war halt so wirklich so gekillt, bevor ich überhaupt anfangen konnte. So. Ja, also das Geilste war auch noch, dass ich diesen Brief bekommen habe um 15.59 Uhr an einem Tag vor einem Feiertag. Das bedeutet, dass ich niemanden mehr erreichen konnte und erstmal 24 Stunden mir Sorgen machen durfte. Genau. Das habe ich dann aber auch ganz unproblematisch geregelt. Aber in diesen 24 Stunden habe ich wirklich zum ersten Mal in dieser gesamten Geschichte angefangen, nach Jobs als Ärzte zu suchen, angefangen mir zu überlegen, wie ich das alles wieder abmelden kann, was ich mache, wenn ich diese Strafe bezahlen muss. Und ja, also das war wirklich so ein kurzer Moment, wo ich mir gedacht, also wo mir klar geworden ist, so wie unglaublich vielseitig diese Aufgaben sind. Auf einmal war ich nicht nur so ein Unternehmer, der mit Schwimmflügeln in ein Haifischbecken springt, sondern auch noch jemand, der irgendwie sich vor Gericht da verantworten soll oder so. Und wie schnell das doch ging, dass die mich einladen. Also, die haben halt echt nicht gezögert. So. Und das war schon so ein bisschen einfach nur so ein Schock. Und ich habe mir dann auch gleich Hilfe gesucht, also diese Krise konnte ich innerhalb von 5 Minuten am Telefon einfach beheben. Das war einfach nur ein Missverständnis und das ist alles kein Problem. Aber es war für mich ein sehr wichtiger Weckruf, weil ich habe daraufhin alles in Ordnung gebracht. Meine Datenschutzerklärung, dann habe ich mir Hilfe geholt, um die ordentlich zu schreiben, Hilfe geholt, um meine AGBs zu schreiben. Ich habe einen Anwalt, den ich anrufen kann, falls es Probleme gibt, und dann muss ich nicht erst dann anfangen, jemanden zu suchen. Ich habe mir wirklich sofort Hilfe geholt, weil mir klar geworden ist, dass ich zwar Unternehmerin bin und alleine das mache, aber dass ich nicht alleine sein muss. Und das war sozusagen eine wichtige Erfahrung ganz am Anfang. Ja.
Also, ich habe es mal geschafft, wirklich einen Online-Kurs oder ein Gruppenprogramm mit 0 Plätzen zu verkaufen. Also, ich habe 0 Plätze verkauft. So. Das ist, ja, also ich war so fest überzeugt von meiner Idee, aber es hat nicht funktioniert. Ja, das war so mein, ja. Also, ich habe schon während dem Launch gemerkt, irgendwie, das wird nichts. Und ja, also... Das war so meine größte Verzweiflung bisher. Und ich glaube, da wäre ich auch fast untergegangen bin ich da auch nicht. Nee, also ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich mir das eigentlich nur so schön geredet habe. Von daher, ja, es war eine sinnvolle Erfahrung. Ich kann es ja sagen, es war ein Gruppenkurs zum kompletten Online-Marketing. Also nicht nur Content, sondern so ein bisschen übergeordnet. Und das ist einfach viel zu viel. Ne? Das ist auch für die Teilnehmer viel zu viel. Ja, also ich bleibe bei Instagram und Content Marketing, das ist mein. Deswegen war die Erfahrung super gut.
Sehr gut. Und was war so die größte Herausforderung zu dem Zeitpunkt? Oder war das zu dem Zeitpunkt, als du gestartet bist?
Nee, das war letztes Jahr, mein Fastuntergang oder mein Null-Plätze-Verkauf. Und meine größte Herausforderung, das war... Ah ja, da hatte ich auch noch eine, das war so ein halbes Jahr, nachdem ich gestartet bin. Und da hatte ich schon so 2, 3 Kunden. Und ein Kunde, es war mein einziger Mann, ich muss es sagen, weil es war der einzige Mann, für den ich gearbeitet habe. Und der wollte mich für ein großes Projekt buchen und hat dann 3 Tage oder eine Woche, ich weiß gar nicht mehr, vor Projektstart abgesagt. Ja, das war ein Freitagnachmittag und dann habe ich gedacht, ich war verzweifelt. An diesem Freitagnachmittag war ich verzweifelt und habe dann gesagt, habe mir dann so selber eingeredet, nee, ab sofort bewirbst du dich nicht mehr, sondern du lässt die Kunden auf dich zukommen oder die Kundinnen. Ich habe mich dann auf Frauen spezialisiert und eine Woche später hat mich meine aktuelle, derzeitige Lieblingskundin, also es ist jetzt schon 2 Jahre her, über 2 Jahre sogar, angeschrieben, ob ich sie nicht unterstützen kann. Ich arbeite immer noch für sie. Also das war so die Herausforderung, sich nicht unterkriegen zu lassen von so einer Absage. Und dann, es kommt immer was Besseres hinterher.
Also ich glaube, um ehrlich zu sein, der größte Struggle war wirklich zu finden, was ich gerne machen möchte. Ja, also es gibt nämlich viele, viele Dinge, auf die ich mich gerne fokussieren möchte. Ich bin eine Person, ich bin sehr vielfältig. Also ich liebe es, das zu machen und ich liebe es, das zu machen. Aber natürlich kann man nicht alles machen. Und ich musste mich so ein bisschen zwingen, mich auf eine Sache zu fokussieren. Hatte aber damals auch wirklich Angst, dass ich meine Zeit einfach wegwerfe und mich fokussiere auf etwas, was eh nie funktionieren wird. Das war so der größte Struggle, dass ich niemanden hatte, der mir gesagt hat, hey, mach das, fokussiere dich auf diese Sache, fokussiere dich auf Fiverr zum Beispiel. Ich hatte da niemanden, der mir da irgendwelche Tipps geben konnte. Natürlich habe ich bei YouTube mir irgendwelche Tutorials angeschaut und ich habe mir Kurse gekauft. Aber trotzdem waren das meistens irgendwelche Jobs, die man machen kann. Und das dauert einfach eine Weile, bis man dort anfängt, Geld zu verdienen. Und man weiß wirklich nicht hundertprozentig, ob das funktionieren wird. Und das war so mein Struggle. Ich hatte nämlich Angst, dass es nicht funktionieren wird und dann muss ich wieder mir einen Job suchen. Und das ist so die Sache. Also am Anfang, dass man wirklich weiß, okay, ich kann mich auf diese Sache fokussieren und die wird auch funktionieren.
Bei mir war wirklich am Anfang das Thema, dass ich voll in der männlichen Energie war, dass ich total in diesem Hustle-Modus war, dass ich wirklich ja einfach so viele Ideen hatte und so Lust hatte, die alle umzusetzen und mich dann aber total auf dieses ich muss immer hustlen, ich muss so viel arbeiten, bei mir war wirklich dieses, ich hatte noch dieses 9-to-5-Denken von vorher und habe das so ein bisschen auf mein Business übertragen und das kann man halt so nicht machen, weil eine Selbstständigkeit ist ganz anders. Gerade wenn man auch kreativ arbeitet, muss man ganz anders auf sich achten, finde ich. Man hat einen ganz anderen Tagesablauf. Die Dinge, die wir für uns tun, dass es uns gut geht, haben auch super viel Einfluss auf unsere Arbeit, auf unseren Flow. Und das habe ich am Anfang so halt einfach nicht verstanden, weil ich hatte dieses 9-to-5-Denken, okay, je länger du am Schreibtisch sitzt, je länger du am Computer sitzt, weil ich halt auch aus einem Bürojob komme, so dieses Thema, okay, je länger du sozusagen am PC Sachen runterarbeitest und runterhasselst, desto mehr Erfolg wirst du haben. Das war so meine Gleichung. Und das ist halt gar nicht so. Es ist halt wirklich der Mix aus beidem. Und gerade die weibliche Energie ist ja dieses Kreation, dieses Intuition, Kreativsein, diese weibliche Power, und die brauchen wir halt eben, um Dinge zu kreieren. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, meine Kreativität geht ja total verloren, weil ich halt so in dieser männlichen Energie, in diesem Hustle bin. Und das war so ein bisschen das, wo ich fast untergegangen wäre, wo so bei mir wirklich der Punkt war, wo ich gemerkt habe, so, diese ganzen Ideen, die ich ja habe, kann ich ja irgendwann nicht mehr umsetzen, wenn ich halt immer nur in der Umsetzung bin, weil dann können ja die Ideen wieder nicht mehr fließen. Also wir brauchen ja beides. Wir brauchen die Umsetzung, aber wir brauchen auch den Flow und die Kreativität. Und da so den Mix zu finden, das war für mich am Anfang echt die Herausforderung. Und auch dieses Thema Abschalten, Grenzen setzen und mir Zeit für mich zu nehmen, mit gutem Gewissen vor allen Dingen ganz wichtig, nicht immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn man dann was für sich tut, weil man denkt, dass das Business einen jetzt gerade braucht, sondern dass man halt eben auch weiß, hey, wenn ich jetzt gerade was für mich tue, das hat einen positiven Impact auf mein Business und das wird mich weiterbringen. Ja, das war auf jeden Fall mein Thema und auch das Thema emotionale Abhängigkeit, nicht abhängig sein von, weil man hat dann keinen Chef mehr einem wird nicht gesagt, was man zu tun hat, man ist vielleicht nicht abhängig von einem Chef, aber man ist dann vielleicht abhängig von Kunden, abhängig von Umsatz. Und dadurch ist man ja wieder in dem gleichen Struggle drin wie vorher. Dann ist man ja wieder in diesem gleichen Hamsterrad, was alle so schön sagen. Das ist auch wichtig zu verstehen, glaube ich, ja.
Letzte Woche, als das Thema Positionierung und Zielgruppe kam, ich habe ein großes Helfersyndrom und konnte mich dann nie auf eine bestimmte Zielgruppe wirklich fixieren, weil ich Angst hatte, dann Leute wegzulassen, die vielleicht meine Hilfe gebraucht hätten. Das war für mich letzte Woche ein Punkt, der mich sehr getriggert hat, wo es bei mir emotional auch wirklich Oberkante war. Aber nachdem ich mich damit beschäftigt habe und meine Positionierung gefunden habe, konnte ich mich aus dem Haifischbecken retten.
Ja, den gab es tatsächlich. Und zwar, als ich verstanden habe, dass die Jungs die Geschäfte gerne ohne die Mädchen machen. Das hat mich sehr, das hat sehr reingehauen, das hat sehr wehgetan. Weil es gab so, als ich die Handelsagentur hatte, da wurden die Vertriebsgebiete neu aufgeteilt und alle waren schon vor der vereinbarten Uhrzeit im Call und alles, der Kuchen war schon verteilt. Und sowas ist mir öfter passiert. Und das tut ganz schön weh, vor allen Dingen, wenn man denkt, man ist so Arbeitskumpels und auf Augenhöhe und so. Und dann festzustellen, okay, es gibt da noch ganz schön viel Bedarf an Gleichstellung. Ja. Und das hat wehgetan. Da bin ich auch wachsamer geworden, krass, muss ich zugeben, an der Stelle.
Hat es dich dazu gebracht, weniger mit Männern zusammenzuarbeiten?
Ja, hat es. Ja, ja, ich habe eine Zeit lang tatsächlich dann bewusst für eine Frau gearbeitet und für eine sehr coole Frau. Sehr, sehr cool. Und da sind solche Sachen nicht passiert, aber ich habe sie beobachtet, wie sie an den dicken Tischen, also an den wichtigen Tischen mit den Männern saß und selbst sie auch gestruggelt hat an bestimmten Stellen oder wie mit ihr umgegangen wurde, obwohl sie wirklich, wirklich so smart ist und so toll. Das war auch nicht schön zu sehen. Also ja, da ist immer noch so ein ganz schöner Haifisch im Becken tatsächlich.
Den hatten wir. Einen ganz, ganz schlimmen Tiefpunkt. Und zwar ging es damals um den ersten Launch von unserem Kickstart Your Business Bootcamp. Also das war noch in der Zeit, wo wir eben im Online-Business-Aufbau positioniert waren und hatten unser Kickstart Your Business Bootcamp, 4 Wochen Bootcamp als Online-Kurs, Hybridmodell. Und wir haben Wochen und Monate darin investiert, unseren Instagram-Kanal aufzubauen und haben die Community richtig heiß gemacht. Und einen Tag, bevor der Launch losgegangen ist, hat Instagram unseren Account komplett gelöscht. Und der komplette Launch war mehr oder weniger für die Tonne. Ja, wir hatten zum Glück noch unser E-Mail-Marketing, aber da haben wir natürlich lange nicht so viele Menschen drüber erreichen können, wie wir auf Instagram gehabt haben. Die ganzen Follower, alles, ganzen Beiträge, es war alles weg von heute auf
morgen. Wow.
Ja, der Launch ging da ein bisschen in die Hose und das war so ein richtiger Tiefpunkt, aus dem wir uns erstmal wieder raushieven mussten.
Ja, aber das war immens viel Arbeit, welches wir hatten vorab und das war... Das weiß ich noch, ich bin morgens aufgestanden und wollte Instagram aufmachen, auf einmal ging da nichts mehr. Und das war unglaublich. Also das war wirklich einer der schlimmsten Momente, die wir, glaube ich, in unserem Business hatten. Ja.
Ja. Ja, wow.
Was lernt man daraus? Leute, baut die E-Mail-Listen auf, sodass ihr unabhängig von Social Media seid.
Bitte niemals nur auf Social Media verlassen. Das kann richtig böse nach hinten losgehen.
Ja. Das hat uns ein paar 10.000 Euro gekostet damals.
Mein größter Struggle oder beziehungsweise eine Hürde war, das erste Mal viel Geld in mich zu investieren, weil ich verstehen musste, wenn ich nicht in mein Business investiere, wird es niemand tun. Und ich kann dir Geschichten erzählen, da habe ich mich zu Tode geschwitzt. Vielleicht kennst du das selber. Man bucht ein Mentoring, Coaching, Workshop, was auch immer. Und das erste Mal, wenn du wirklich in dich investierst, weißt du ja gar nicht, was auf dich zukommt. Wenn du ein Auto kaufst oder einen Blumenstrauß, weißt du ja, was du hast. Du siehst es ja, du weißt es. Nur es ist immer ein Unterschied, wenn du dein erstes Mentoring oder Persönlichkeitsentwicklung Workshop buchst, weil du weißt es nicht. Du kennst nichts. Das Einzige, was du empfindest, so war es bei mir zumindest, war Angst. Und Unsicherheit, lohnt es sich wirklich, bla 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 bla. Und das wiederum, das ist richtig geil, dass du es angesprochen hast, war das Beste und Größte, was ich je gemacht habe, weil sonst wäre ich heute nicht hier, wo ich wäre.
Ja, tatsächlich am Anfang, ich hatte halt gar keine Ahnung, wie das alles überhaupt abläuft. Also bei mir war es so, ich bin einfach gestartet und ich bin generell von der Einstellung so, ich mache halt einfach mal. Ich probiere mich auch sehr viel einfach aus. Und am Anfang war es für mich so, ich wusste gar nicht, wo ich starten. Also bei mir hat am Anfang sehr stark diese Struktur gefehlt, weil ich habe auch zum Beispiel gemerkt, bei mir war es so eine Sache durch diesen Arbeitsalltag, den ich ja vorher hatte und dieses 9-to-5, ich habe voll diese Struktur abgelehnt und war die ganze Zeit so, nee, kein Bock, ich mache einfach das, worauf ich gerade Bock habe. Und das war bei mir so am Anfang eine Sache, die ich auch integrieren durfte, diese Struktur trotzdem mit zu integrieren, ja, weil die bedarf es ja auch. Und generell, was für mich halt der größte Struggle dann auch war, ist tatsächlich in die Sichtbarkeit, also nach außen zu gehen auf Instagram, weil es war für mich die allergrößte Challenge, eine Story aufzunehmen und in die Kamera zu sprechen. In die Kamera zu sprechen war für mich so, oh my gosh, wie soll ich das machen? Und ich weiß noch, ich habe noch sogar Aufnahmen von meinem allerersten Video, von meiner allerersten Story. Es war so schrecklich, es war so, also es war einfach nur lustig. Und für mich war es einfach so schwer und ich war so angespannt. Und ich habe mich für 15 Sekunden, ja, für diese 15 Sekunden Instagram-Story brauchte ich gefühlt Stunden. Ich habe geschwitzt, ich hab kaum Luft bekommen, weil ich so aufgeregt war und so nervös war. Mein Herz hat gepocht und ich war total überfordert damit. Und was mir das halt auch gezeigt hat, diesen Prozess einfach zu gehen und diesen Prozess einfach auch zu lieben und sich zu trauen, so, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber einfach diese Mut zur Hässlichkeit auch, weil ich wusste, es war nicht gut, doch hätte ich damals damit nicht gestartet und wäre da nicht durchgegangen, es einfach trotzdem zu machen und mit der Zeit besser zu werden. So, jetzt, selbst jetzt merke ich manchmal noch, wenn ich zum Beispiel live gehe oder eine Story aufnehme, manchmal merke ich immer noch so, hui, ein bisschen aufgeregt, doch jetzt kann ich halt ganz normal sprechen in die Kamera. Ja, jetzt ist es für mich kein Problem mehr. Ich kann auch auf der Straße in eine Kamera sprechen. Das war bei mir früher auch so. Ich habe dann immer nur zu Hause, wenn ich alleine in einem Raum war, eine Story aufgenommen, doch nicht draußen, weil haben mich ja Menschen gesehen, so, es war mir voll unangenehm. Und da einfach durch diese Prozesse durchzugehen, auch wenn es am Anfang nicht perfekt ist, auch wenn es am Anfang nicht so ist, wie man es sich vielleicht wünscht, so mit der Zeit wird es einfach besser, weil was wäre passiert, hätte ich nicht gestartet und es sich einfach hochgeladen und gemacht, ich hätte wahrscheinlich immer noch keine Story aufgenommen. Und es ist dann, finde ich auch immer so, wir alle haben so eine wichtige Message auch nach außen zu tragen. Und es ist so schade, wenn wir das nicht mit der Welt teilen. Weil wenn wir in unserem Kämmerchen zu Hause sitzen, so, da kann uns auch keiner finden.
Mega cool. Und du bist die Letzte, bei der man das glauben würde, dass dir das schwerfällt. Also wirklich, hätte ich echt nicht gedacht.
Wirklich so mein allererstes so schrecklich. Doch Videos aufnehmen, in die Kamera sprechen, war für mich so das Allerschlimmste am Anfang.
Mein größter Struggle war, dass ich die Strategie und Wege andere angenommen habe. Ne, also ich habe halt gesehen, natürlich, andere waren so krass erfolgreich und man lässt sich selber sehr, sehr schnell davon beeinflussen, sage ich mal auch irgendwie, dass man natürlich dann eine gewisse Strategie übernimmt und mein Learning war daraus, eine andere Strategie hat immer so doof funktioniert und immer wenn ich meine eigene Strategie gefahren bin, habe ich eigentlich die besten Resultate und das war mein großes Learning, das immer auf meine Weise zu machen und jeder ist erfolgreich, weil er das macht, was er selber gut kann. Ja. Und untergegangen, klar gab es ja immer so ein paar Ups und Downs. Gerade im August letzten Jahres hatte ich ein echtes Up, wo ich echt gezweifelt habe, weil ich das zweite Business dann aufgegeben habe und so. Aber alles in allem wusste ich, dass ich mich dadurch halten kann. Und das macht es im Endeffekt auch aus, dass Aufgeben nie eine Option ist. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, den Weg nicht gehe, dann finde ich einen anderen. Und ich glaube, das ist so die Grundeinstellung, was einen natürlich auch so erfolgreich im Business macht.
Oh Gott, ich glaube, allgemein einfach tatsächlich starten. Ich habe am Anfang niemanden in meinem Umfeld vom Podcast erzählt. Ich habe es ganz geheim gemacht. Ich stehe auch nach wie vor dazu und ich hatte dann echt, also meine Freundinnen, meine engsten Freundinnen sind dann so ein, zwei Monate später tatsächlich selbst drauf gekommen, weil sie den Podcast einfach zufällig gefunden haben. Und wir haben dann auch echt deswegen diskutiert, also das war dann auch wirklich eine Diskussion, weil sie alle so waren so, what the fuck, warum erzählst du uns nichts davon? Ich stehe da aber mega dazu, weil ich glaube, das war der einzige Weg, wie ich irgendwie überhaupt nur damit anfangen konnte. Eben, da sind wir wieder bei diesem Thema, sich mal für den Moment vom Umfeld, von den Meinungen von anderen Leuten befreien. Und was auch immer du dafür tun musst, do it.
Gibt es denn eine Person, die dich besonders inspiriert oder die vielleicht auch dein Business-Idol ist?
Oh, ich finde das mit den Idolen immer total schwierig zu sagen, weil jeder hat so seine eigene Geschichte und eigene Sachen, die man halt kann oder nicht kann. Aber ja, ich finde Christina von Matcha Mornings, die ihr auch schon im Podcast hattet, mega, mega cool. Alleine die Grafiken, der Content, das ist einfach mega, mega deep. Wer sich gerade auch für das Thema Business, regenerativen Content und ja, auch das Thema Intuition, Kräuter, Astrologie interessiert. Der ist da einfach mega gut aufgehoben und es ist einfach mega valuable Content.
Tobias Beck hat mich aus dem Loch geholt, ist immer noch mein All-Time-Favorite-Vorbild. Und das wollte ich auch vorhin noch sagen. Der nächste Schritt, nachdem du dich selber super gut kennengelernt hast, such dir ein Vorbild und orientier dich daran, weil das ein Mensch ist, der schon da ist, wo du hin willst. Also Tobias Beck, always and forever. Ich würde, glaube ich, explodieren, wenn ich den mal persönlich kennenlernen dürfte, weil das ist einfach mein one and only Superstar.
Ich muss mir überlegen, ich habe nämlich kein konkretes Business-Idol. Ich habe mir so einen inneren Vorstand gebaut und das passt auch ganz wieder, wo ich Personen drin habe, die ich bewundere. Aber ich glaube, und das passt ja auch wieder zum Konzept der Einzigartigkeit, dass jeder so seine persönliche Energie mitbringt und ich zehre aus ganz verschiedenen Energien und nicht aus einem Idol, von dem ich lerne, sondern ich habe jemanden drin, in meinem Vorstand, wie Lara Marlina Seiler, die ganz liebevoll ist, dann jemand, der mich motiviert, wie Tony Robbins. Aber ein persönliches Idol habe ich nicht. Aber ich inspiriere mich gerne und ich liebe es, diese verschiedenen Energien in mir aufzunehmen und dann auch zu leben.
Also ich hole mir Inspiration immer so themenspezifisch. Deswegen gibt es jetzt gar nicht so eine Person, sondern ich gucke immer, in welchem Thema ist welche Person mir schon so einige Schritte voraus und was kann ich mir davon mitnehmen? Und das sind alle möglichen Leute eigentlich aus meinem Netzwerk. Und auf der amerikanischen Seite verfolge ich da auch einige. Zum Beispiel mag ich die Copy-Posse sehr gerne. Dann natürlich Amy Porterfield und Marie Forleo, wobei ich die gar nicht so intensiv verfolge. Aber das, was ich immer mitbekomme, ist schon sehr inspirierend.
Einmal Jenny Lam, weil sie einfach zu einer Zeit in mein Leben kam, wo alles gerade begonnen hat und ich da so die ersten Schritte gegangen bin und dachte, oh mein Gott, und einfach mir so unfassbar, unfassbar viel beigebracht hat, mir auch in den auch als Kundin dann, also zuerst in einem Praktikum und dann als Kundin so viel Raum gibt, wachsen zu dürfen und da aber auch einfach immer als ganz, ganz tolles Vorbild in dem eigenen Business zur Seite steht. Und dann auch schon eine deiner letzten Podcast-Partnerinnen, Christina von Matcha Mornings. Ich bin einfach ein riesengroßes Fangirl von ihr. Ich liebe alles, was sie macht, sei es Matcha Mornings oder jetzt halt auch ihre neuen Projekte. Ich habe auch alles gekauft. Ich besitze, glaube ich, wirklich alles, was sie bis Stand jetzt rausgebracht hat. Und ich liebe es, wie sie ihr Business führt. Ich liebe es, wie sie das aufbaut, ihren Ansatz dahinter. Auch sozusagen vielleicht erstmal nicht alles monetär ganz hoch zu skalieren, aber das dafür am Ende 500-fach zurückkommt. Und wie gesagt, also das ist wirklich, wenn ich mir angucke, was sie macht, denke ich mir, oh mein Gott, das will ich auch.
Sehr cool. Das ist auch schon das zweite Mal, dass Christina in unserem Podcast als Vorbild genannt wurde. Und ich persönlich würde sie auch nennen. Das heißt, es wäre schon das dritte Mal. Also Christina, Hut ab. You're doing something right.
Sie heißt Chloe Bloom. Und das ist eine französische Unternehmerin, die ich extrem inspirierend finde, weil sie hat Biologie studiert und hat dann auch als solche gearbeitet und hat dann irgendwann gemerkt, dass, also ich glaube, sie hatte einen Burnout und dann hat sie gemerkt, dass sie etwas anderes mit ihrem Leben machen möchte, das anders gestalten möchte. Und also ich glaube, im französischen Raum ist sie schon so die größte Persönlichkeit in dieser Sphäre. Und ich finde, sie hat so eine ganz tolle Art Bodenständigkeit mit Spiritualität zu verbinden, die mich wirklich sehr anspricht. Weil ich finde nicht, dass diese Welten sich sozusagen gegenseitig ausschließen sollten. Also ich glaube nicht, dass man entweder nur rational ist oder nur spirituell. Ich glaube, man kann auch auf jeden Fall das Beste aus beiden Welten sich nehmen und dann sich sozusagen sein eigenes Dings daraus machen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich richtig, richtig anspricht. Genau.
Voll cool. Hört sich richtig gut an. Sie spricht wahrscheinlich nur Französisch oder kein Englisch auf ihrem Account.
Nur Französisch, ja. Also sie hat auch wirklich... Schade. Ja, das ist echt schade. Aber es ist wirklich... ich weiß nicht, ob sie plant, irgendwas auf Englisch zu machen, aber ich glaube nicht, weil sie hat so eine gute Position auf dem französischen Markt, dass es auf jeden Fall so gut ist. Und andere Personen, die mich sehr inspirieren, die jetzt nicht wirklich Business-Idolen sind, aber englischsprachig sind, damit ich euch zumindest ein Beispiel sagen kann. Das ist eine Frau namens Blue. Also sie hat einen anderen Namen, aber jetzt nennt sie sich Blue. Und sie hat auch einen Podcast, der heißt Deja Blue. Und auch einen TED-Talk, der wunderschön ist. Und ja, ich finde sie extrem inspirierend. Sehr spirituelle Frau. Mit einer richtig, richtig krassen Lebensgeschichte auf jeden Fall.
Ein Business-Idol habe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich höre super gerne Johanna Fritz. Ja. Also ihre Podcasts liebe ich. Die höre ich mir auch wirklich regelmäßig an, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Ja, sie hat einfach eine inspirierende Art. Die finde ich super. Also ein Idol jetzt nicht so, weil sie macht ja so auch... So groß will ich gar nicht werden wie Johanna. Ich arbeite lieber so für mich in meinem Kämmerchen. Aber ich finde ihre Art super erfrischend und sie hat echt Hammer-Tipps.
Da ist ein YouTube-Vlogger, der heißt Lost LeBlanc. Also es ist Christian LeBlanc heißt er. Und ich habe mir seine YouTube-Videos damals angeschaut. Das war, glaube ich, 2015, 2016. Da hat er, glaube ich, angefangen, auf YouTube hochzuladen. Und er war halt auch ja, ein Normalo, wie wir alle. Und hat in einer Firma gearbeitet und war ja, genauso unglücklich, wie ich auch war. Und wusste einfach nicht, was er mit seinem Leben jetzt anfangen soll. Er ist dann für, glaube ich, ungefähr 9 Monate am Reisen gewesen in Thailand. Ist dann zurück nach Kanada, er kommt aus Kanada und ist dann wieder zur gleichen Firma gegangen und hat da wieder angefangen zu arbeiten und hat gesehen, oh mein Gott, ich bin unglücklich, ich will hier nicht sein, ich möchte reisen und ich möchte selbstständig sein, ich möchte mein eigenes Geld verdienen und keinen Boss haben, der mir sagt, wann und wie ich arbeiten muss. Und er hat dann angefangen, halt diese YouTube-Videos hochzuladen und hatte im Endeffekt wirklich... Also YouTube wurde dann sein Vollzeiteinkommen und bis heute. Also er veröffentlicht da Kurse und er coacht auch Leute und bringt den anderen Leuten bei, wie die das auch schaffen können und total, total toll. Und er hat mir damals, muss ich sagen, weil ich habe angefangen, ihm zu folgen, da hatte er, glaube ich, nur, ich meine, das ist ja trotzdem viel, aber damals nur 5.000 Follower und heute hat er über 2 Millionen komplett. Ja, also er hat da wirklich halt ein Ding draus gemacht und ich fand das so inspirierend, weil er war einfach auch ein Normalo. Er wusste nicht, wie man Videos aufnimmt, wie man Content da kreiert und hat das auch komplett sich selber beigebracht und hat wirklich ja, damals mir gezeigt, dass das alles möglich ist.
Ja, viele eigentlich sogar tatsächlich. Ich finde, es gibt so viele tolle Frauen, also natürlich auch Männer, aber ich bin da jetzt ja, ich coache ja auch eine Frau und bin da total in dieser Female Empowerment Bubble und es gibt so, so tolle, tolle Frauen, die mich inspirieren. Ja, ich könnte 3 nennen.
Eine
finde ich nicht. Also wer mich so Thema Self-Love und Emotional Freedom und so super inspiriert ist Tiffany von Learn to Love Yourself von LLY. Die inspiriert mich da total und war auch so mein Einstieg in diese ganzen Themen. Und wer mich dann noch sehr inspiriert ist, die Mira von TFC, weil sie war mein erster Coach. Ja, bei ihr war ich das erste Mal in einem 1:1 Coaching.
das hat mich auch mega inspiriert und das hat mir mega viel gebracht. Ja, und Nastja. Ich war bei Nastja auch in super vielen, kennen bestimmt auch viele wahrscheinlich, ich war bei Nastja in super vielen Coachings und Kursen und sie inspiriert mich auf jeden Fall beim Thema Confidence und beim Thema, ja, einfach mal machen. Einfach mal machen, nicht so viel gucken, was andere machen, nicht so viel sich verrückt machen, sondern einfach mal losgehen und machen. Das hat mir auf jeden Fall da viel gebracht.
Ja, und das war mein Ausbilder letzte Woche, der Oliver Geißelhardt. Der ist seit über 35 Jahren im Speaker-Business als Mentaltrainer und Gedächtnistrainer. Und obwohl er beruflich sehr, sehr erfolgreich ist, schätze ich ihn einfach persönlich als Menschen, weil er ein sehr nahbarer, erfolgreicher Mensch ist, immer ehrlich spricht und einfach genau da ist, wo ich gerne mal hin würde.
Nicht wirklich. Ich finde das mit den weiblichen Idolen auch nicht so einfach im Moment noch nicht. Ich glaube, da kommt in eurer Generation auch mehr nach. Das freut mich total. Wenn ich gerade ganz cool finde, die kenne ich nicht persönlich und ich habe auch das Buch nicht gekauft, aber das ist diese Mel Robbins auf Instagram mit dieser 5-Second-Rule. Die ist einfach wahnsinnig transparent mit ihrem persönlichen Prozess und der kaufe ich auch sehr ab, dass sie Leuten helfen will und die hat auch so ein ADS-Thema und ich mag einfach, wie sie da rangeht und wie sie mit den Leuten ist tatsächlich. Also das ist auch so eine self-made Rock'n'Roll-Business-Frau reingeraten und nicht aufgehört und die beobachte ich ganz mit ganz liebevollen Augen.
Also tatsächlich angefangen, dieser ganze Mindset-Switch damals hat mit dem Podcast von Tobias Beck.
Ja. Corona-frei.
Da hat sich wirklich sehr viel bei uns getan, aber wirklich so vom Umdenken raus aus dem Angestelltenverhältnis, sein eigenes Ding machen und so weiter. Jetzt vom Business selbst gar nicht mal so sehr. Wir schauen natürlich schon immer gerne links und rechts, was andere so machen, was die neuesten Trends sind, holen uns auch Inspiration und so weiter. Aber wir haben jetzt kein bestimmtes Idol, würde ich sagen.
Nein.
Also,
nein.
Wir haben halt auch den großen Vorteil, wir sind zu zweit und wir sind beide so Kreativköpfe, dass wir uns gegenseitig immer so viele Ideen Ping-Pong zuspielen. Das,
ja, absolut.
Da ist schon sehr viel los bei uns.
Genau. Ja, eben, also Vorbild als Person war damals ganz am Anfang Tobias Beck. Also für mich, ich finde ihn noch immer super. Ne? Also er war die Person, die uns inspiriert hatte damals, irgendwie ein bisschen umzudenken und mal quasi in Bewegung zu kommen. Aber wie gesagt, rein firmentechnisch, Google,
ja.
Tesla.
Google, Apple, Tesla.
Ja, nee, aber nee, weil das ist, ich möchte uns auch als mal etwas anders titulieren als wie jetzt reguläre Firmen im Bereich Digitalisierung zum Beispiel oder sowas, von der Kommunikation, von der ganzen Umsetzung. Wir sind einfach anders. Und das ist auch gut so. Und als Vorbild.
Wir sind auf jeden Fall sehr große Fans von den großen Visionären, also Leute, die wirklich die Welt verändern, die Technologie erschaffen, die sich kein Mensch vorstellen kann. Da sind wir wirklich immer sehr begeistert mit dabei und beobachten das Ganze. Und ja, im Endeffekt passt das natürlich auch ein bisschen zu unserem Business, weil wir wollen auch immer die modernste Technik bei uns mit einbinden. Mhm. Und, ja.
Wir haben halt immer das Auge so ein bisschen, was so vorbildstechnisch, ich möchte jetzt mal so sagen, auf die USA, also drüben in Amerika, weil es ist, die sind einfach in sämtlichen Bereichen immer mal einen Ticken weiter, also was Technik und Werbung und Sonstiges angeht, als wie in Europa. Und wir sind zum Beispiel in unserer Community, sind wir auch so gut wie nur im US-amerikanischen Bereich. Also in den internen Tech-Communities sind wir dort vertreten, einfach weil dort auch die Leute sind mit diesem zukunftsträchtigen Mindset und mit den Ideen, wo du genau weißt, wenn du diese Idee hier in Deutschland oder in der Schweiz oder Österreich oder sonst wo auf den Markt schreien würdest, würden die Leute erstmal Nee,
das ist Eigentlich könnte ich jetzt sagen, alle Frauen, die sich selbst verwirklicht haben. Ja, ich habe natürlich Vorbilder, wie zum Beispiel Jasmin Breden oder Naoma Clark. Das waren meine Vorbilder ganz am Anfang. Letztendlich ist jede Frau für mich ein Vorbild, die eine Vision hatte, all ihren Mut zusammengepackt ist, aus der Komfortzone getreten ist und sich selbst verwirklicht hat. Hm. Also ich habe Respekt vor jeder Einzelnen und sie sind alle meine Vorbilder, weil ich von allen lernen kann. Ich kann von dir lernen, ich kann von Jasmin Breden lernen, ich kann von allen lernen, weil sie alle genau die gleichen Hürden hatten wie ich, wenn nicht sogar noch viel größere.
Also ich habe nie so ein Vorbild oder Leitbild, was ja bei vielen vielleicht so ist, das habe ich nie, weil ich bin immer so eine Person, ich verfolge ein paar und pick mir dann sozusagen das raus, was für mich gerade wertvoll ist. Ja, also klar gibt es welche, die, wo ich einfach feiere, wie die ihren Weg gehen und wie die einfach machen, doch auch nicht alles resoniert immer mit mir. Das heißt, ich bin nicht so dieses, ich sehe es als absolut, was eine Person auch sagt. Das würde ich auch jeder ans Herz legen, das auch immer zu hinterfragen und nicht alles als absolut zu sehen, was eine Person sagt, die vielleicht ein bisschen weiter ist im Business als man selbst, sondern sich einfach das rauszupicken, was seine Wahrheit ist. Und was ich auch lernen durfte, bei mir war es immer so ein Prozess von, ich hatte mich oft sehr abhängig gemacht von Menschen im Außen. Das heißt, ich hatte eine Person, die ich sehr inspirierend fand und so als Mentor gesehen habe oder Mentorin, und es war dann so mein Absolut und ich dachte so, boah, diese Person, die guidet mich jetzt durchs Leben, durchs Business, die zeigt mir jetzt alles Step by Step. Und was dadurch passiert ist, ich habe mich erstens abhängig gemacht und zweitens habe ich gar nicht diesen Zugang gehabt zu meinen eigenen inneren Weisheiten, die wir alle in uns tragen. Und deswegen habe ich mich persönlich von diesem Aspekt gelöst und suche mehr oder ich sehe mehr diese inneren Weisheiten in mir und nehme halt im Außen das, was ich gerade, was für mich wertvoll ist, auch ja gewisse Strategien oder so, und schaue aber immer, resoniert es mit mir? Also es ist auch meine Wahrheit, passt es zu mir? Weil es gibt so viele verschiedene Wege und nur weil es bei Person X gut funktioniert, heißt es nicht, dass es auch zu dir passt und dass es auch für dich der richtige Weg ist. Deswegen dürfen wir da immer auch schauen, was ist für uns einfach der richtige Weg.
Ganz, ganz schwer. Es inspirieren mich ganz, ganz viele Leute auf verschiedene Arten und Weisen. Ich habe 1:1 mit ein paar Leuten jetzt zusammengearbeitet, die mich super inspirieren. Dazu gehört Hannah von The Creator Concept, mit ganz, ganz vielen Englischsprachigen, also so Jenna Black und so weiter und so fort. Auch zu diesem Thema Money ganz, ganz viel. Mein Life-Coach, also der inspiriert mich zu Todes. Das ist auch mein einziger männlicher Coach, den ich tatsächlich habe, was aber sehr, sehr wichtig ist, für mich zumindest. Und der inspiriert mich auf diesem Weg, einfach auf diesem spirituellen Weg sehr, sehr doll und auch in diesem Bewusstseinserlangungsweg sozusagen sehr, sehr. Also es ist halt so ein Mix aus ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich sehe auch gar keinen immer so auf einer krass hohen Stufe, sondern ich sehe uns eigentlich alle auf der gleichen Stufe und wir inspirieren uns alle immer gegenseitig und das ist super, super schön.
Ich glaube, momentan würde ich fast sagen Rachel Rogers. Rachel Rogers hat ein Buch geschrieben, We Should All Be Millionaires. Das ist auch, ich weiß, es klingt so mega, fuck, also der Buchtitel klingt mega scheiße, aber I promise, Rachel Rogers ist einfach die geilste, meiner Meinung nach. Und das Buch, ich kann das auch wirklich nur empfehlen, lest es alle mal und I love her, I wanna be Rachel Rogers.
Mega, das muss ich mir gleich mal anschauen.
Es ist wirklich mega.